Wir reden heute noch über das Gleiche wie letztes Mal. Meine Frau hat so noch viele gute Gedanken gehabt letztes Mal, dass sie gemerkt hat, dass sie meine gar nicht mehr anbringen will. Und ich spare jetzt meine Gedanken für heute. Ob sie gut sind oder nicht, könnt ihr das selber beurteilen. Wir sind dran mit dem David. Wir sind in der Geschichte von David unterwegs und schauen, wie der Mann, der als einer der besten Könige vom Volk Israel gegolten hat, gelebt hat, was ihn ausgezeichnet hat, was ihn gemäss den Vorstellungen vom Herz, um einen Mann nach dem Herzen Gottes macht. Und wir haben festgestellt, immer wieder, dass es ganze Haufen interessante Elemente drin hat, in seiner Haltung, in seinen Reaktionen, in dem, wie er handelt, wie er hört, wie er vorwärts geht. Und wir sind ja jetzt, ich habe die Geschichte letztes Mal erzählt, ich nicht wiederholen, in der Phase, wo der David aufgrund von der Bedrohung vom König Saul, von seinem Vorgänger, auf der Flucht ist. Und er ist geflüchtet, seine Frau, die Tochter von Saul, hat ihm geholfen, der Sohn von Saul spioniert der Vater aus, zu wissen, was Sache ist. Und der David ist einfach auf der Flucht jetzt, weil offensichtlich er merkt, dass sehr, sehr ernst geworden ist. Aber erst dann, wo er wirklich sehr ernst wurde, ist er wirklich gegangen. Vorher ist er in allem Mut zurückgegangen und hat gleich noch am Ort weitergearbeitet. Und das wieder, die Treue dort, war auch so ein Element, das ihn ausgezeichnet hat. Und bevor ich jetzt einsteige, will ich gleich schnell etwas sagen, die zwei Zeugnisse von vorhin. Die zwei Zeugnisse sind sehr interessant, sehr spannend. Und was mir gefallen hat, und das finde ich cool, beide haben von Wunder geredet. Ich weiss nicht, was die für eine Vorstellung von Wunder haben. Und gleich finde ich es spannend, das so wirklich bewusst zu sehen. Es sind Kleinigkeiten gewesen. Und gleich haben sie einen grossen Unterschied gemacht. Und beide haben gesagt, wir haben Wunder erlebt. Finde ich auch spannend, wie schaue ich das an, was passiert um mich herum. Und nicht, das ist doch nur einer, der hilft. Das ist schon gut. Der Mann ist jetzt einfach ein hilfsbereiter Mann und fertig. Das ist doch kein Wunder. Ah, dass der schon reagiert, das ist doch kein Wunder. Er ist doch jung und fit, oder? Hallo? Spürt ihr mich? Ich finde das wichtig, ich find den Blickwinkel find ich sehr, sehr gut. Nicht immer alles geht für wissenschaftlich oder für sozialisieren, sondern einfach mal ein bisschen daran schauen und schauen, okay, wo ist der Herr wirklich drin? Weil der Herr hat so ganz viel seine Finger im Spiel. Und beim David ist es auch so, der hat seine Finger immer im Spiel gehabt. Durch wen auch immer. Mir wichtig, dass wir dort ein bisschen anderen Blickwinkel entwickeln und ich denke, was sehr hilfreich ist. Genau, David auf der Flucht. Der erste Vers, wie ich jetzt letztes Mal gesagt habe, ich will gleich bewusst noch auf den ersten Vers eingehen, weil der erste Vers ist mir letzte Woche im Gespräch mit jemandem wirklich Sinn gekommen und gemerkt, das ist sehr, sehr etwas Entscheidendes. Wir wissen, momentan aufgrund von unserem Wissensstand, von der Geschichte von David, dass er eigentlich bis jetzt, glaube ich, nicht wirklich gross etwas falsch gemacht hat. Er hat nicht falsch gehandelt. Er war treu in dem, was er gemacht hat, und jetzt flüchtet er, weil er echt bedroht ist. Er hat noch nichts gelogen bis dann. Er hat noch nichts geschummelt, er hat noch nichts vorgegeben bis dann. Und hört jetzt mal die Haltung. Hört mal die Haltung in diesem Vers. 1. Samuel 20, Vers 1, ich werde die drei Kapitel nicht vorlesen, ich habe Glück gehabt von dem her, oder? David aber floh von Najot in Rama und kam und redete zu Jonathan. Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Was habe ich gesündigt vor deinem Vater, dass er mich nach dem Leben trachtet? Wie reagierst du, wenn du angegriffen wirst? Sehr ist ein bisschen anders, als mir jetzt erzählt. Ich will aber nicht mal so weit gehen. Ich will bewusst noch einen Schritt zurückgehen. Viel wichtiger. Wie reagierst du, wenn du aufgrund von einer Situation einfach mal ein bisschen konfrontiert wirst über das, was du gemacht hast? Wie schnell bist du beim Fehler des anderen? Wie schnell bist du dort, dass der andere nicht so gesagt hat, wie ich es gerne gehört hätte? Wie schnell haltest du über ein Wort auf oder über einen Tonfall auf von dem, was es gesagt hat? Und die Anteil, der zum Teil 95% ist, siehst du nicht. Ganz, ganz extrem wichtig, dass du mich gehört hast. Der David hat 0%. 0% Fehler. Null, hä? Null. In den meisten Fällen, wenn du angegangen wirst, hast du nicht null. Und er sagt, bei 0% Fehler, 0% Fehler hat er gesagt, was habe ich gemacht? Das ist nicht eine dumme Frage. Oder so eine rhetorische, das ist ernsthaft dem David seine Frage. Jonathan, was habe ich falsch gemacht, dass dein Vater mich töten will? Diese Haltung finde ich absolut bemerkenswert. Der David ist nicht mein Mann in der Bibel. Ich habe einen anderen Mann, der mir wusste, wer mein Mann ist in der Bibel. Ganz klar. Es ist nicht der David, aber diese Haltung finde ich sensationell. Eigentlich kein Fehler und gleich auf eine gute Art und Weise. Nicht minderwertig, nicht depressiv, nicht duckmäuserisch. Was habe ich gemacht? Was ist mein Teil? Was ist mein Teil an diesem Fehler? Und das ist extrem eine gute Haltung. Mir kommt eine zwei Sachen in den Sinn, die ich auch schon erlebt habe. Ich bin manchmal nicht so super gut in dem. Das ist nicht so meine Stärke. Das merken ihr zum Glück nicht, das kann ich über die anderen Orte, aber nicht mit euch. Meine Frau weiss genau, von was ich rede. Ich habe das üben dort. Aber es gibt Situationen, da kommen Leute auf mich zu und haben irgendetwas gesagt zu dem, was ich gesagt habe, wo irgendwie noch gar nicht predigt haben, von dem man könnte das anders sagen. Ich finde immer interessant, wie die Leute auf die Idee kommen. Und ich könnte jetzt dort schlicht und ergreifend einfach sagen, weißt du was, lass mal schnell, blasen wir doch in die Schuhe, von was hättest du überhaupt? Oder ich kann hören und schauen, was drin ist, was mich betreffen könnte. Und ich weiss, was die Person gesagt hat, junge Person zu mir dann. Ich dachte, da ist aber ein Element drin, da könnte ich tatsächlich noch besser machen. Dass mir die Person das überhaupt sagt, ist eigentlich völlig daneben. Aber gleich kann ich etwas lernen daraus. Da habe ich ausnahmsweise die Haltung an den Tag gelegt. Und diese Haltung ist segensreich. Diese Haltung bringt mich weiter. Und nicht die Haltung immer, gerade wenn der andere etwas sagt, gerade speziell in der Ehe, wenn der Partner kommt und etwas sagt, ja, aber du! Kennt ihr das? Ja, aber du! Ja, du hast auch. Kennt ihr das? So, hä? Interessant. Vergessen die. Streichen die aus eurem Vokabular. Die könnt ihr in den Pfeifen rauchen. Und zwar wirklich. Sehr wahrscheinlich ist etwas dran. Das ist etwas, was meine Frau lernen kann. Meine Frau ist Herrn gut dadurch. Wirklich, streichet das. Die Antwort nützt nichts. Es gibt nur Ärger. Hört zu und überlegt euch, was ist mein Teil? Wo habe ich gesündigt vor meinem Partner, dass der jetzt hässig ist auf mich? Das wäre hilfreich. Und das ist mir eingefahren, einfach so eingefahren. Diese Herzenshaltung ist, denke ich, immer wieder, ist etwas vom Entscheidendsten überhaupt, dass er zu dieser Aussage kommt, der Herr, und sagt, ein Mann nach meinem Herz. Einer, der sich konstruktiv, das ist mir wirklich konstruktiv prüft und sagt, wo ist mein Teil? Wo ist mein Teil? Und so kommt er jetzt zum Freund. Und jetzt möchte ich ein paar Gedanken zu dieser Freundschaftsbeziehung weitergeben, die mir einfach aufgefallen sind beim Lesen von diesem Text. Also. Erstens mal ganz klar, die Freundschaft ist so gut, dass der David kann kommen und seinem Freund einfach alles sagt, ob schon der Freund sogar sein Vater das Problem ist. Das ist mal ganz interessant. He? Die zwei haben ein extrem offenes Verhältnis gehabt. Ein gutes Freundenverhältnis ist sehr offen. Und sehr ehrlich miteinander. Aus mir hat du interessante Sachen gesehen, letztes Mal, wie wichtig es ist, Freunde zu haben. Immer wenn man älter ist. In der Schulzeit werden sie überbewertet, glaubt mir's. Definitiv. Und zwar schwer. Freunde bis 15. Heute recht vergessen. Wenn die von 5 bis 15 Jahren, bei 45 noch hat, das ist etwas anderes. Aber wenn ich zurückschaue, meine Freunde bis 15, die hat es gar nicht gegeben. Gut, also, das ist ein anderes Thema. Aber die paar wenigen, die ich hatte, auch die bis 25. Ja, es ist ein paar wenige sind da, die ich damals schon kennt habe. Aha! Geil, Tobo! Oder? Bei Jugendalter werden sie untersetzt, aber nachher, in diesem Alter hier, können sie sehr hilfreich sein. Aber, jetzt hören wir, aber, es kommt darauf an, für was. Ich finde es ganz faszinierend, wie die Diskussion anfängt. Ist mir sehr spannend. Der Jonathan als guter Freund hat seinen persönlichen Blickwinkel. Oh nein, musst keine Angst, das sei fair, du sollst nichts stellen. Sie, mein Vater tut nichts weder Großes noch Kleines, ohne es mir kundzutun. Warum sollt ihr aber dabei? Der Jonathan steht nicht dort, wo der David steht, wenn es um die Sichtweise vom Saul geht. Der David weiss ganz klar bereits, der Saul will mir nach dem Leben trachten. Der Jonathan nicht. Ganz wichtig. Freunde sind sehr gut, wenn es darum geht, dem zu reflektieren, wie man ist. Aber Freunde sind lange nicht immer die richtigen Ratgeber, wenn es darum geht, geistlich richtig zu reagieren. Der Jonathan ist hier völlig falsch. Völlig falsch. Im gleichen Kapitel wieder und kommt es dann nachher. Vers 33. Da schlägt es all die Speise nach ihm. Da merkte Jonathan, dass er bei seinem Vater fest beschlossen war, zu David zu töten. Da merkte Jonathan, im Vers 30, nach dieser ganzen Begebenheit, hat er auch gemerkt, was Sache ist. Vorher hat er es ganz anders gesehen. Mega wichtig. Freunde sind gut, um zu erzählen, fragen, wie sie uns sehen. Aber Freunde sind nicht immer die Richtigen, wenn es darum geht, was ist der Plan Gottes und was ist der Weg, den der Herr hat. Da gibt es andere, die viel besser sind. Viel besser. Der Samuel war der, der David gesagt hat, dass Gottes Plan ist. Nie, nicht einmal der Jonathan. Ganz wichtig, unterscheidet Freunde von Leiter. Von geistlichen Leiter. Sie Welten zu verschinnen. Welten. Welten und nicht den gleichen Auftrag. Ich komme noch mit zu den Freunden. Das ist interessant, die Freunde, die brauchen wir. Ganz interessant nachher. Aber hier seht ihr es nicht. Und warum das so intensiv war, mir ist aufgefallen, mir fallen so ab und zu so Halbsätze wieder auf. Oder? 1. Samuel 20, Vers 3, der erste Halbsatz. Ein Wörtchen, damit kannst du einblenden. 1. Samuel 20, Vers 3. Da schwor David sogar. Das Wort sogar ist mir aufgefallen. Da schwor David sogar. Der David ist ganz intensiv geworden. Einem Jonathan gegenüber. Und gesagt, hey, lass mal schnell, gell, hey, hallo. Hey, du, lass mir jetzt zu, du Freund. Das ist jetzt wichtig. Lass mir zu, du Freund. Dein Vater weiß sehr wohl, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen. Darum dachte er, Jonathan soll das nicht wissen, er könnte es ihm bekümmern. Wahrlich, so war der Herr lebt und so war du lebst, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Freund, glaub mir, es steht nicht so gut um mich, wie du denkst. Gespürt es? Seht es? Der Jonathan hat es nicht gesehen. Jonathan hat es nicht gesehen. Aber, und jetzt kommt das vom Freund. Jetzt kommt das vom Freund. Vom wirklich guten Freund. Jonathan sprach zu David, ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. Ich bin bereit, für dich zu machen, was du brauchst. Freund, ich mache für dich, was du brauchst. Und der Freund ist bereit, so weit zu gehen, dass er sogar den Vater anlügt. Und das ist das, was er macht im Vers 6. Der David sagt zu ihm, los, lüg deinen Vater an. Ich will mich verbergen, ich will wissen, was Sache ist, aber ich brauche eine Notlüge von dir. Und zwar sagst du ihm, ich sei nach Bethlehem gegangen, wir haben durch das Familienfest und wir müssen dort opfern. Sogar noch halb fromme, schau ich. Wir haben es mit dem Lügen, passt mir auf, ich habe das letzte Mal gesagt, wir sagen die Wahrheit. Einzig und allein, wenn es darum geht, dass Menschen vom Reich Gottes plötzlich sterben oder das Reich Gottes richtig gefährdet ist, dann müssen wir uns vielleicht ausnahmsweise Gedanken machen, um nicht die Wahrheit zu sagen. Wenn es mir Konsequenzen kostet, mir persönlich, das ist nicht so kritisch. Wenn es aber plötzlich das Leben von anderen angeht, musst du schauen. Außer du weißt ganz genau, das killt meine Berufung, wenn ich jetzt so dumm bin, dass ich so sage. Wichtig. Also, die Freundschaft ist so gut zwischen Jonathan und David, dass er hergeht und sagt, also, ich horche aus. Ich schaue ganz genau, was Sache ist. Und der Jonathan tut näher Vorgehen vom David prüfen. Der David sagt ihm, weiter, es ist gut um mich, im Vers 7, wieder Frucht werden, weil es ganz genau das Böse beschlossen ist. Er sagt, gibt ihm es gerade mit. Los, Jonathan, gang schauen, und das oder das. Und wenn das, dann das, und wenn das, dann das. Der David sagt dem Jonathan, wie er schauen soll. Es ist nicht so, dass der Jonathan nicht genau weiss, was er machen muss. Sondern der Freund sagt ihm, weil er die Not gespürt, die er hat in seinem Leben, was er machen soll. Und nachher, das ist schon noch speziell, kommt der Vers 8, der ist mir schon noch so eingefahren. So tun und beim Metzen einen Knecht, denn du hast deinen Knecht mit dir in den Bund des Herrn treten lassen. Und jetzt hört es zu. Liegt aber eine Schuld auf mir, so töte du mich. Liegt aber eine Schuld auf dir, so töte du mich. Manchmal sieht man das so in den Krieg, in so Dramas. Wenn einer wirklich verwundet ist und er bittet den anderen, bring mich um, nicht dass ich in die Hände vom Feind falle. Dann bringt er ihn um. Oder, hey, das ist das, wahre Freunde. Du musst nicht deine Freunde jetzt umbringen. Wäre ein Trugschluss. Wäre eine falsche Lösung. Habe ich nicht gesagt. Aber der David ist bereit zu sterben, aber wenn schon durch die Hand von einem Freund, wenn er wirklich schuldig geworden ist. Finde ich ganz spannend. Das zeigt etwas über die enge Beziehung, die Freundschaft, die sie haben von dem her, oder? Und nachher ist es interessant, kommt etwas ganz anderes Spannendes, wo der Jonathan dann sagt, vergiss es. Ich werde dir sagen, was Sache ist. Auch wenn es böse ist, spielt keine Rolle. Ich werde dir ganz ehrlich sagen, auch wenn es meine Familie betrifft, werde ich dir ganz ehrlich sagen, was wirklich Sache ist. Und das ist eine interessante Charakteristik für eine Freundschaft nachher von dem her, oder? Und nachher kommt die interessante Diskussion, wo der David fragt, ja, aber bist du sicher? Hey, bist du wirklich bereit, wenn jetzt eine schlechte Nachricht kommt? Bist du echt bereit, eine schlechte Nachricht weiterzugeben, du musst sie nicht verheimlichen? Und dann Vers 10 bis 13 finde ich spannend. Aber der David aber sprach, Jonathan sprach zu David, komm, lass uns hinaus aufs Feld gehen. Sie gingen hinaus, beide aufs Feld. Und Jonathan sprach zu David, bei dem Herrn, dem Gott Israels, wenn ich meinen Vater ausforsche, morgen und am dritten Tage, dass es gut steht mit David, und wenn ich dann nicht hinsende zu dir und es dir nicht kundtue, so tue der Herr dem Jonathan dies und das. Wenn aber mein Vater böse gegen dich sind, so will ich es dir kundtun und dich ziehen lassen, damit du mit Frieden weggehen kannst und der Herr sei mit dir, wie er mit deinem Vater gewesen ist. Der Jonathan verbündet sich beim Herr und sagt, ey, wenn ich das nicht sage, dann bin ich bereit, Gottes Urteil, Gottes Konsequenz auf mein Leben zu laden. Das ist noch etwa Freundschaft, hä? Das ist noch etwa richtige Freundschaft. Und da ist er wirklich bereit, sagt, hey, los, gell, wenn es so weit kommt, ich bin bereit, vor Gott zu sagen, hey, wenn ich es nicht sage, dann darf der Herr mich strafen. Und so ist er auch bereit, zum Trennen, aber du wohl, sagt, lass, kannst gehen, im Frieden. Gang wirklich im Frieden. Ist bereit, sich wirklich, zum Wohl von seinem Freund, ist er bereit, sich zu trennen von ihm. Er bindet ihn nicht an sich und sagt, nein, du musst bei mir bleiben. Selbst wenn es gefährlich ist, musst du da. Nein, sagt, nein, Es ist gefährlich, Gang. Wenn es so ist, der Gang. Gang im Frieden und Freiheit. Und dann kommt etwas Interessantes, aber, und dann kommt das grosse Neue, du aber sollst die Barmherzigkeit des Herrn an mir tun, solange ich lebe und wenn ich sterbe, so nimm denn meinen Bär niemals fort von meinem Hause, auch nicht, wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird, Mann für Mann aus dem Lande. Und dann kommt jetzt zum Jonathan seine Bitte, dass er sagt, lass mal schnell, gell, schau für meine Nachkommen oder für mich, wenn es so weit ist, weil wir wirklich Freunde sind. Und da ist mir eine interessante Bibelstelle in den Sinn gekommen, zum Thema Freunde. Und zwar Sprüche 27,10 heißt: Deinem Freund und deines Vaters Freund verlass nicht. Geh nicht ins Haus deines Bruders, wenn es dir übel geht. Ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne. Von den Freunden oder Freunden von deinem Vater, tu dich nicht distanzieren. Finde ich ganz eine interessante Aussage. Wenn der Vater gute Freunde hatte und du gute Freunde hast, die sind wichtig, die sind wertvoll. Die musst du behalten, wenn es dir schlecht geht. Dann ist es gut. Nicht, wenn du weisen Rat willst, dann gehst du an einen anderen Ort her. Du musst dir wirklich unterscheiden, das ist mir wichtig, du musst recht unterscheiden. Echt. Und das ist das, was ich hier sage, also eigentlich die Freunde, gell, auch für meine Kinder. Auch, schau für meine Kinder, weil wir eine Freundschaft haben. Ja, interessant. Und so geht es dann. Und nachher haben sie einen Bund geschlossen im Vers 16 und die Freundschaft wirklich bezieht. Und sie haben dann lang so gegangen, dass sie beim eigenen Leben geschworen haben. Wirklich, hey, wir sind so. Wir sind einfach so. Und zwar so richtig so. Und nachher ist interessant, auch wieder, finde ich auch spannend wieder, der Vers 18 bis 22 ist nachher, und das ist wieder etwas so eine Freundschaft auszeichnen, ganz spezielle, individuelle Abmachung zwischen zwei Freunden, wo niemand etwas weiss davon. Das steht dort Jonathan und David abmachen, was für ein Zeichen sie als Antwort zu der Situation vom Vater werden brauchen. Das ist die Geschichte, die in der Bibel viel da, viel dort. Das ist eine eigene Absprache unter zwei Freunden. Schon wieder etwas Spezielles. Eine Freundschaft gibt zu denen ganz individuelle, spezielle Absprachen untereinander. Wo nur die zwei miteinander verstehen, und alle anderen haben keine Ahnung, um was es geht. Schon etwas, was eine auch gute Freundschaft auszeichnet. Genau. Und nachher kommt die ganze Scheissstirre, sorry, Ausdruck, der ganze Stress, oder mit Speer fast an Jonathan, oder Jonathan, oder? Genau. Und nachher ist interessant, und dann passiert etwas im Jonathan, Vers 34. Und Jonathan stand vom Tisch auf, in grimmigen Zorn, und aß am zweiten Tag nach dem Neumond nichts, denn er war bekümmert um David, und das in der Vater von solchen Schimpfang getan hat. Der Jonathan hat dann wirklich gelitten für den David. Es hat ihn wirklich, wirklich belastet. Und wenn einem guten Freund etwas nicht gut geht, und es nicht belastet, ist kein guter Freund. Einfach nur so, nebenbei. Aber wenn einem guten Freund etwas passiert, das geht danach. Das drehst du mit, das schlägst du mit herum nachher. Oder? Und das ist das, was der Jonathan hier macht. Und nachher, ganz wichtig, Vers 35 bis 38, auf Worte folgen Taten. Er macht dann auch ganz genau, was sie abmacht. Das ist etwas, so eine Freundschaft auszeichnet. Man macht, was man abgemacht hat. Und man tut nicht irgendetwas anderes nachher. Man macht, was man abgemacht hat. Und genau so gibt es. Und so weiss er entsprechend auch, der David wirklich ganz klar bestätigt. Er hat zwar schon gewusst, aber er hat bestätigt, dass das stimmt, dass er es allen umbringen will. Und so ist dann die interessante Freundschaftsbeziehung durch das Zeichen, die gesagt, die Elemente, die drin sind, zu zeigen, was wirklich eine Freundschaft ausmacht. Oder? Ganz interessante Elemente drin, oder? Und so trennen sich die zwei. Es gibt eine neueste Begebenheit, die ich mir letztes Mal erzählt habe, die ich gesehen habe, die ganz interessant ist. Da könnt ihr aber gerne nachhören. Ich werde die nicht wiederholen. Und ich werde jetzt noch einfach im zweiten Teil vom Teaching noch ein bisschen darauf eingehen, wie er jetzt geflüchtet ist und was er gemacht hat auf dieser Flucht. Jetzt ist ja klar. Jetzt ist es vom besten Freund, vom Sohn vom König bestätigt, dir geht es an Kragen. Und jetzt geht er. Jetzt geht er und jetzt flüchtet er. Jetzt flüchtet er und flüchtet nach Nob. Und dort ist mir wieder ein Wort aufgefallen, 1. Samuel 21, 2. Und als David nach Nob zum Priester kam, entsetzte sich Ahimelech. Entsetzte sich Ahimelech. Das Wort entsetzte ist mir aufgefallen. Was heisst das? Was heisst jetzt das, dass sich der Priester entsetzt? Das sagt wahnsinnig viel. Das sagt wahnsinnig viel. Und zwar allem voran über die Stellung von David, die er hat. Da habe ich mir gedacht, was ist los, wenn der David allein zu mir kommt? Dann muss etwas ganz Spezielles sein. Der David hat einen ganz speziellen Status gehabt. Offensichtlich einen ganz speziellen Status. Und der Priester, der Priester, entsetzt sich, als er sieht, dass David allein kommt. Er denkt, was ist los? Er kommt allein ohne Waffe. Das ist schon noch etwas speziell für einen Obersten über 1000. Das ist nicht ganz so. Und da ist Ahimelech wirklich verschrocken. Denkt, was ist jetzt los? Und nachher kommt die ganz spannende Geschichte, wo der David nicht die Wahrheit sagt. Schon wieder. Im Vers 6 im vorigen Kapitel stiftet der Freund an, den König anzulügen. Und jetzt sagt er auch wieder nicht die Wahrheit. Das ist interessant, davon nie nachher. David sprach, der König hat mir eine Sache befohlen, sprach zu mir, und darf also nur das Geringste von der Sache wissen, in der ich dich gesandt habe und die ich dir befohlen habe. Darum habe ich meine Leute an den und den Ort beschieden. Stimmt überhaupt nicht. Nichts von dieser Aussage ist korrekt. Nichts. Er lügt hier den Priester an. He? Und er verlangt ein Brot von ihm, das er nicht haben darf. Ist sehr interessant. Ich finde das ganz, ganz spannend, dort die Fluchtsituation jetzt. Es sind Elemente drin, wo wir als Standardfromme wirklich würden sagen, das ist nicht in Ordnung. Und gleich ist es in Ordnung gewesen. Das ist mir so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir lernen, weise sein vor dem Herrn. Und schauen, was wirklich Sache ist. Und hier ist es jetzt so, dass David eine Ausrede braucht. Aus was für einem Grund, weiss ich auch nicht. Aber einer der Gründe ist der, der mich fasziniert ist, will der König nicht verraten. Dann könnte theoretisch ein Priester sagen, hey, der Saul will mich umbringen, hallo? Könntest du mir gefälligst schauen, schnell helfen, bitte, du bist der Priester vom Herrn, hilf mir doch. Ich finde es so interessant, wie er dort nicht fährt auf einen Partner mit Leuten. Und die Leute in die Situation hineinzieht. Die Sprüche heißen, wenn sich manchen Fremden streiten oder beißen die Hunde. Ganz eine dumme Idee. Und die zieht hier niemand rein. Finde ich auch interessant. Aber er sagt ihm nicht ganz die Wahrheit, logisch. Ich weiß nicht, was er seine Leute hergeschickt hat. Auf dem König hat er garantiert keinen Auftrag gehabt. Das wissen wir. Definitiv nicht. Oder? Und nachher kommt er weiter dort, oder? Und fragt, hast du mir etwas zu essen? Und nachher kommt die Situation mit diesen Schaubrot. Die heiligen Schaubrot, die eigentlich nur die Priester dürfen essen von dem her. Und das Einzige, was er wissen dort, ist noch interessant, ist, ja, bist super oder bist nicht super, zwingst, oder? Dann sagt er, ich bin super. Stimmt, er ist super, keine Frage. Und er gibt er ihm sie. Und die Situation, das ist auch wieder etwas, das eigentlich vom Gesetz her, vom mosaischen Gesetz her, nicht in Ordnung ist. Die nur Priester dürfen essen, die Brot. Und nicht irgend so einen hergelaufenen Flüchtenden, der noch eine volle Ausrede bringt und den Priester noch anlügt. Und gleich bringt Jesus die Geschichte im Neuen Testament auf. Und er bringt sie nicht auf, um David schlecht zu machen. Nein, im Gegenteil, er bringt sie auf, um zu zeigen, was ist wirklich die richtige Priorität im Reich Gottes. Das finde ich auch spannend. Das Wohl vom Mensch geht über das Gesetz. Das richtige Wohl vom Menschen geht über das Gesetz. Das mit dem Fressen und Saufen ist nicht ironisch, das geht, das ist das richtige Wohl, wenn ihr jetzt denkt, okay, von jetzt an kann ich es richtig hingerschlagen. Das ist, wenn es um das leibliche Wohl geht, oder, das wäre nicht die Idee. Das ist nicht das, was ihr meint. Aber wenn es um das Wohl des Menschen geht, ist das Gesetz nachher sekundär. Sondern der Sabbat für den Menschen. Nicht der Mensch für den Sabbat, sondern der Sabbat für den Menschen. Das ist, was Jesus dann sagt. Und ein interessanter Vers, der ist mir aufgefallen. Jetzt muss ich schauen, ob ich ihn habe. Ja. Wo, in der Geschichte nachgelesen von dem, oder? Jetzt müsst ihr hören, was da für eine Aussage kommt von Jesus, nachdem er das sagt. Matthäus 12, Vers 6. Wo er es gesagt hat, ich sage euch aber, hier ist größer als der Tempel. Da redet er von sich. Wenn ihr aber wüsstet, was das heisst, Barmherzigkeit will ich nicht opfern, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Die Aussage hat mich ganz interessant gemacht. Das ist eine krasse Aussage. Und Jesus bringt die im Zusammenhang mit diesem Text, mit dieser Geschichte, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Finde ich auch spannend. Wenn wir jetzt Stereotyp fromm hintendran gehen, müssen wir sagen, dann müssen wir jetzt aber den David verurteilen. Dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Ist Jesus Schluss an die Pharisäer, die genau diese Problematik durchgezogen haben, auf die gesetzliche Art und Weise. Finde ich ganz interessant. Es ist mir so wichtig, dass wir lernen, richtig balancieren. In den aller meisten Fällen sind wir auf der falschen Seite dieser Balance. Aber ganz selten sollte man auf die andere Seite gehen. Ganz interessant. Finde ich auch spannend, nachher die Aussage in diesem Zusammenhang auf dieser Flucht. Oder? Und dann bekommt er die Schaubrot. Die Geschichte vom Doeg hat es mir gut ausgeführt, die muss ich nicht bringen. Und geht dann weiter und flüchtet nachher zum König Achish von Gat. Und Gat war eine der Hauptstädte der Philister, oder? Und kommt dort her und er wieder kommt. Habe ich letztes Mal gesagt, Vers 12. Aber die Knechte Achish sprachen zu mir, ist das nicht David, der König des Landes, von dem sie im Neigen sangen? Saul schlug 1000, David aber 10.000. Und David hat sich sehr herzlich genommen und hat auch einen Psalm geschrieben, genau in dieser Situation. Und zwar ist es, glaube ich, Psalm 56. Und dort beschreibt er schlussendlich, wie es ihm gegangen ist. Oder? Vers 2. Gott sei mir gnädig, den Menschen stellen mir nach. Täglich bekämpfen, bedrängen sie mich. Meine Feinde stellen mir täglich nach. So wortwörtlich so gewesen. Denn viele kämpfen gegen mich voll Hochmut. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Ich will Gottes Wort rühmen. Auf Gott will ich hoffen und nicht fürchten. Was können mir Menschen tun? Es ist ja spannend, dass er das in dieser Situation sagt. He? Er ist eigentlich den Menschen halbwegs ausgeliefert. Oder eigentlich ganz ausgeliefert, wenn du vorher schon anschaust. Oder? Was können wir Menschen tun? Ist seine Antwort gewesen dort. Oder? Täglich fechten sie meine Sache an, da, und er klagt weiter, von dem sie sollen sie mit ihr Bosse drinnen, und so weiter. Oder? Und dann kommt neunst die Wiederholung und sagt wieder, was können wir Menschen tun? Oder? Und dann der Vers 13, der Schluss vom Psalm 13 bis 14, noch einmal lesen. Ich habe dir, Gott, gelobt, dass ich dir danken will. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Füße vom Gleiten, dass ich wandeln kann vor Gott im Licht der Lebendigen. Und interessant, das ist sein Schluss nachher. Ich habe dir gelobt, Gott. Und das, während er von den Philistern gefangen gesetzt worden ist und nachgegangen ist, das ist das, was er schreibt und singt nachher. Und er macht noch etwas. Er macht noch etwas, auch wieder etwas Spezielles. Vers 14 bis 16. Und er stellte sich vor ihnen wahnsinnig, tobte unter ihnen Händen und rannte gegen die Pforte des Tores und ließ seinen Speichen seinen Bart fließen. Er hat sich wahnsinnig gestellt. Und er hat einen interessanten Kommentar gesagt, warum hat er sich wahnsinnig gestellt? Das mit dem Speichelfriesen, das hat etwas mit dem Thema Epilepsie und so Zeug zu tun. Und das hat damals als Zeichen von einer Behinderung oder von einer geistigen Behinderung oder sonstigen Behinderung gedeutet. Und du hast diesen Leuten nichts dürfen machen. Man hat damals den Behinderten nichts dürfen antun. geistig und Körper, dann hast du nichts antun. Und er hat sich einfach so behindert oder wahnsinnig gestellt und darum haben sie ihm nichts angetan. Manchmal muss er doch ein bisschen schlau sein. He? Das finde ich auch spannend. Auch wieder das, oder? Und dann kommt der Drache zu sagen, ihr seht ja, dass der Mann wahnsinnig ist, warum bin ich zu mir, habe ich zu wenig Wahnsinnige, dass sie diesen Herr brachte, bei mir zu toben, sollte ihn in ein Haus. Und dann kommt interessant, ich sage, hey, ich habe schon genug Spinner. Ich habe schon genug Spinner. Schau, dass der von meinen Augen vorkommt. Und so flüchtet er dann in die Höhe Adulam und schreibt dann dort insgesamt 4 oder 5 Psalmen in dieser Phase. Und interessant. So flüchtet er dort. Er ist nicht der Erste, der irgendetwas vorgibt, das nicht ist. Der Abraham hat das auch gut können. 2 hat er es gemacht. Und 2 kommen die anderen drauf, nicht er. Ja, haben wir schon mal gesagt, das ist interessant. Könnt ihr nachhören. Ich wollte jetzt nicht wieder ausführen. Ich meine, der Abraham teacht etwa 25 Mal. Könnt ihr auch hören, ist sehr interessant. Hört ihr etwas gescheit? Ja. Aber denken Sie jetzt einmal. Genau. Also. Und so flüchtet er nachher. Und ich finde es so interessant, David hat ja manchmal Bußpsalm geschrieben. Minimum 7. Aber in diesen Psalmen, die hier sind, in den 5, ist kein davon ein Bußpsalm. Warum sage ich das? Der David hat gewusst, wenn er falsch steht. Der David hat gewusst, wenn er muss umkehren muss. Aber offensichtlich hat der Geist Gottes ihn nicht dazu getrieben, aufgrund von dem, was er mir gesagt hat, und von dem, was er in Ahimelech gesagt hat, und von dem, was er hier in Achitsch vorgemacht hat, er müsse Buße tun. Finde ich einfach interessant, einfach, dass man das wirklich ein bisschen... Ich tue gerne euch ein Schwarz-Weiß-Denken ein bisschen auf, weil ich in letzter Zeit merke, vielleicht. Das ist mir extrem wichtig. Mit Schwarz-Weiß kommen wir nicht ins Leben. Die Wahrheit ist extrem entscheidend. Das ist so. Ich liebe die Wahrheit. Wirklich. Aber manchmal ist es nicht so, wie es aussieht. Und so ist es so, dass er schlussendlich hier eine Serie Psalmen schreibt mit ein paar ganz interessanten Aussagen, wo man einfach noch weiter drauf kommen, wo ich wirklich noch einmal anschauen mit euch, was drinnen steht. Unter anderem Psalm 142, Vers 7. Höre auf meine Klage, denn ich werde sehr geplagt. Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Das ist so, wie es ihm gegangen ist. Er war wirklich, wirklich, wirklich im Stress gewesen. Und gleich sagt im Vers vorher, zu dir schreie ich und sage, du bist meine Zuversicht, mein Teil im Lande der Lebendigen. Und der David, da merkt man anhand von dem, er war wahnsinnig aufrichtig vor dem Herrn. Er hat einfach ganz klar gesagt, was Sache ist, oder? Er hat dem Herr sein Herz ausgeschüttet in aller Form, mit allem, was möglich war. Und nachher ist schon interessant, dass er dann eben dort in dieser Höhle Adulam als erstes seine Familie zu Besuch bekommt. Ich frage mich ja schon, wie die Message zu seiner Familie gekommen ist. Und nicht zum Königssaal. Ich finde immer interessant, wie ist echt das denn gegangen? Irgendwo hätte die Message müssen überkommen, dass sie kommen. Wo können wir schauen? Und dann bringt er seine Eltern noch einen guten Ort her, dass er sich schützen von dem her, oder? Und sammelt nachher ganz einen Haufen gestresste Leute. Für mich ist das einfach ganz ein interessantes Zeichen, auch wieder über die Qualität der Persönlichkeit von David. Der David muss ein abartiges Charisma haben. Ein abartiges Charisma. Er ist auf der Flucht, er ist im Stress, wie er es gut gesagt hat. Und es sammeln sich einfach 400 Leute um ihn schnell. Finde ich schon noch sehr, sehr spannend. Und jetzt sammeln die Leute um sich herum. Leute, was für Leute? Hä? Allerlei Männer, schon nur die Formulierung, allerlei Männer. Hä? In Not und Schulden, verbitterten Herzen. Oder? Und er wurde Oberster. Ja, genau. Spannend. Und nachher bringt er Dings. Und nachher kommt etwas. Er ist auf der Flucht. Er ist auf der Flucht vor dem König Saul. Immer noch ist er auf der Flucht. Und dann kommt etwas ausspannend. Das finde ich interessant. Vers 5, 22. Aber der Prophet Gad sprach zu David, bleib nicht auf der Bergsfeste, sondern geh hin ins Land Juda. Er hat gehört, was der Prophet gesagt hat. Gad ist nicht der Einzige, der das schon gehört hat. Aber er hat dann gehört auf die Stimme des Propheten. Das finde ich auch interessant. Oder? Das ist der grosse Unterschied zwischen ihm und Saul. Er hat gehört, wenn der Prophet etwas gesagt hat. Und er ist weitergegangen. Er ist weitergegangen und hat geschaut, dass er dort entsprechend das macht, wo der Prophet gesagt hat, das ist interessant, das ist ja gut, dass er das gemacht hat, weil kurz darauf kommt der Saul mit seinem Dweg nach Nob und bringt den Priester um, oder? Und er ist zum Glück nicht mehr da gewesen, oder? Und so ist er weg und einer, das habe ich mir ja gesagt, ist interessant, einer, der Abiatar, der kann flüchten. Wo geht er her? Da schon einmal in die Stress, im Stress geht auch noch zum David. Und sammelt sich auch noch dort. Und der Abiatar ist dann wirklich tatsächlich zum Priester von David geworden, bis der David gestorben ist. Und hat wirklich ganz eine wichtige Rolle gehabt. Nachher zu Ende, ist auch interessant, jetzt mir ja erzählt hat, das wollte ich auch nicht wiederholen. Aber es ist so, dass aus denen, ich weiß nicht, wer sonst alles noch dabei war, ich weiß nicht, wer sonst noch alles dabei war, aus diesen gestressten Männern sind zum Teil richtige Männer Gottes geworden. Unter dem David. Sonst wäre er ganz sicher nicht Hohepriester geworden unter dem David, wenn der nicht irgendwo sich hat entsprechend vom Herrn brauchen. Oder? Und so ist nachher auch Abiatar zum Hohepriester geworden. Und dem David manchmal geholfen und manchmal geopfert gefunden von dem her. Genau. David auf der Flucht, im Stress. Und sagt zu seiner, bleibe bei mir und fürchte dich nicht. Bleibe bei mir und fürchte dich nicht. Du bist bei mir in Sicherheit. Anders sind wir weg. Schon interessant, was mir das gesagt hat, das ich auch nicht wiederholen. Der David hat aufgrund von seiner Art und von seiner Herzenshaltung immer Platz gehabt für die Schwachen. Macht er ja nachher mit Jonathan, seinem Sohn, bei Fibochet auch so, oder? Dann stürzt sich der Ramm aus den Händen und dann wird er Lama bei den Füßen, oder? Mit Fifi. Oh je, oh je, oh je. Und kommt dann auch zum David an Hof. Der David hat auch in den grössten Stresssituationen Platz gehabt für die Schwachen. Und auch das ist wieder ein Zeichen von dieser Persönlichkeit, wo einmal mehr ein Wesenszug ist, wo der Herr bei uns sucht. Wenn wir Menschen nach dem Herzen Gottes sein wollen, dann müssen wir auch Platz haben für die Schwachen. Nicht für alle Schwachen, aber ganz speziell die, die uns aufs Herz legen. Das ist wichtig. Wir können nicht die ganze Welt tragen, sonst werden wir den Christophorus tragen, die ganze Welt auf unsere Schulter. Das ist nicht die Idee. Aber die, die uns den Herr hergibt, die sollen wir tragen. David auf der Flucht, als charismatischer Mann mit einem Herz für die Schwachen, wo auf die Stimme des Propheten hören kann. Finde ich interessant. Das heisst, auch in Stresssituationen, auch wenn es anstrengend ist, redet der Herr durch seine Propheten zu uns und wir können hören. Er redet heute nicht über Propheten, manchmal schon über Propheten, aber auch durch das Wort Gottes und durch die Leiter zu uns. In Situationen. Und wenn wir hören, kommen wir auf einen guten Kurs. Das war der Anfang von Davids Armee. Ja? Das war der Anfang von seiner Armee. Er ist immer mächtiger geworden nachher von dem her. Schauen wir auf das, was wir für ein Herz haben. Und allem voran, nach wie vor für mich das Wichtigste, der Vers 1 von 20. Was ist mein Teil? Was ist mein Teil? Wenn ich wirklich mitgeben ist. Was ist mein Teil im ganzen Innen? Sind wir Menschen, die bereit sind, uns die Frage zu stellen? Amen!